Mein Vortrag heißt Raspberry Pi auch für Windows und .NET Entwickler. Jetzt ist mal die erste Frage an Sie. Wer von Ihnen hat einen Raspberry denn schon zu Hause? Das sind sehr viele. Wer hat darauf schon Windows installiert? Ein Mutiger. Wer hat darauf schon entwickelt? Okay, und wer hat mit C# schon entwickelt? Also C# auf dem Raspberry? Ah, auch ein paar. Okay, dann sind Sie ja hier genau richtig. Ihren Raspberry haben Sie zu Hause. Dann können wir loslegen. Kurz zu meiner Person. Ich bin dieses Jahr das erste Mal auf der Developer Week. Mein Name ist Stefan Hüwe. Ich bin Diplom-Informatiker, habe eine kleine Firma in Augsburg. Wir machen vor allem Softwareentwicklung, Training, Vorträge. Seit 10 Jahren ungefähr entwickle ich mit C#-Technologien. Der Raspberry ist so ein bisschen mein Hobbyprojekt. Deswegen stelle ich ihn auch hier vor. Seit gut 10 Jahren entwickle ich auch ein Mail-Server-Produkt. Bisschen Werbung muss sein, wenn Sie einen suchen, www.exogen.info. Ich bin auch mit Microsoft relativ verbandelt, habe auf die zahlreichen Zertifizierungen. Aber ich warne Sie gleich vorweg, ich arbeite nicht für Microsoft, deswegen ist der Vortrag auch relativ kritisch gegenüber Microsoft an einer oder anderen Stelle. Gut, gehen wir weiter im Text. Zur Agenda, die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, es gab mal diese legendäre Sendung Knopf Hoff, so ungefähr wird es hier auch sein, ich hoffe mal, es explodiert nichts. Schauen wir mal, was denn heute passiert. Will ich kurz auf die Agenda eingehen. Zuerst möchte ich Ihnen eine kurze Einführung geben über den Raspberry, woher kommt der, was macht ihn so besonders, warum will ihn hier haben, warum ist er inzwischen auf Konferenzen vertreten. Dann ein bisschen auf die Evolution. Wie kommen wir überhaupt in die Lage jetzt, dass wir Windows auf unserem Raspberry bekommen? Das war vor ein paar Jahren noch undenkbar. Der dritte Schritt wird sein, wie kann ich mit dem Raspberry entwickeln? Was bringt er mir? Welche Möglichkeiten habe ich? Wo könnte mir helfen im Alltag? Und der letzte Part wird dann ein bisschen spannendere, sage ich mal, weil der aus PowerPoint rausgeht. Da gehen wir inzwischen ins Studio rüber und schauen uns ein paar Demos an, die ich entwickle. Wir entwickeln auch eine Kleinigkeit. Schauen wir mal, was draus wird. Legen wir los. Den Raspberry, Sie sehen ihn hier, einer meiner vielen. Hier liegt er auch nochmal, Sie sehen ihn nur in klein hier vorne. Ja, der Raspberry, was macht ihn denn so besonders, diese kleine Kiste? Schauen wir uns an. Das Highlight letztlich, ob es ein Raspberry ist, es gibt genügend Einplatinencomputer. Es ist halt ein vollwertiger Rechner, der irgendwie in der Kreditkartengröße daherkommt. Und ich habe alles drauf, was ich brauche. USB-Netzwerkkarte, Grafik, Sound. Und damit habe ich sozusagen einen Rechner, den ich überall mitnehmen kann. Das versetzt mich in der Lage, dass ich dazu sagen, für meine Projekte, für meine Bastelprojekte, auch für Automatisierung das Teil relativ gut nutzen kann. Blöd ist nur, es ist eine RISC-Architektur. Damit ist es primär jetzt erstmal in der Vergangenheit mit Windows nicht weit her gewesen. Der zweite Vorteil ist, er ist sehr leistungsstark, trotz seiner Größe, und er hat wenig Leistungsaufnahme. Das heißt, ich kann diese Kiste zur Not mit einer Batterie betreiben, mit einem Akku, im Auto, wo auch immer ich Lust drauf habe, und bekomme sozusagen für wenig, Leistungsaufnahme auch relativ gute Leistungswerte. Er bietet mir alle möglichen Schnittstellen, die ich so brauche, also sei es vom Grafikausgang bis hin zu USB. Ich kann sozusagen alles damit machen, habe sozusagen noch zusätzliche Schnittstellen an Bord, auf die kommen wir noch. Und der kostet mich nichts. Ja, 30 bis 40 Euro kostet so eine Kiste. Das heißt, wenn ich die mal irgendwie, zerlege, wenn ich die irgendwie im Schrank verbaue, wenn ich die im Auto verbaue, die 40 Euro tun mir nicht weh. Ich muss nicht immer einen vollwertigen Rechner mitschleppen, ein Notebook, wie auch immer, sondern ich kann diese Kiste einfach, hinterm Schrank verbauen. Und sie steuert in Zukunft alles, was ich haben will oder in meinem Toilettenkasten. Immer wenn ich auf die Klospülung drücke, wird ein Tweet abgesetzt. Sowas kann ich für 40 Euro einfach mal machen, ja, ohne dass ich jetzt viel Geld in die Hand nehmen muss. Und wenn mir ins Klo fällt, sei es drum. Der Raspberry kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Es war ursprünglich dafür gedacht, Studenten und Schülern wieder, ein bisschen an die Technik ranzuführen. Ich bin auch Lehrbeauftragter an der Fachhochschule in Augsburg. Und das ist so, da halte ich unter anderem die Programmieren in C-Vorlesung und da kommen die halt zu mir und sagen, läuft das Visual Studio denn auch auf meinem Tablet? Und sage ich, ja, haben Sie keinen Rechner zu Hause? Nö. Ach, okay. Es ist halt inzwischen passiert, dass man sich immer weiter weg von der Hardware entwickelt hat. Man ist zum Konsumenten geworden, auch die Informatiker größtenteils. Sagen, ja gut, hier mein Smartphone funktioniert, mein Tablet, da schraube ich nicht dran rum. Der Raspberry soll dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Ich sehe sozusagen ja auch die Hardware drauf. Ich sehe die Chips und kann mich sozusagen wieder ein bisschen zurückentwickeln. Und auch wenn ich mal die physikalischen Grundlagen im Studium hatte, irgendwie Stromstärke, solche Geschichten, das Ostsee wieder ausgraben, ein Multimeter, da kann ich wieder los. Das soll ein bisschen der Trend sein, zu sagen, naja, also ich möchte nicht nur das Teil benutzen, sondern ich möchte auch verstehen, wie es funktioniert. Schauen wir uns ein bisschen die Evolution an. Der Raspberry kam 2011 auf den Markt. Das Modell A hatte 256 MB RAM. Keine Netzwerkkarte, hat man nicht notwendig erachtet. Ein USB, ein Core mit 700 MHz. Ja, war ganz nett. Und irgendwann hat man dann sozusagen ja, auf die Tube gedrückt und immer weiterentwickelt. 2013 kam das Modell B, hatte schon 512 MB, ließe sich schon was anfangen. 700 MHz, ein Core sind geblieben. Man hat nur noch mal zwei USBs hingemacht. 2014, da wurde es dann spannend mit dem Modell B+. Auch wieder 512 MB mit vier USB-Schnittstellen, weil man halt gemerkt hat, naja, ich will auch eine Platte hinhängen, ich will auch irgendwie Peripherie hinhängen, mein Drucker, ja, Druckerautomatisierung, was auch immer. Und 2015 im Frühjahr kam der Raspberry Pi 2, das ist sozusagen das Flaggschiff-Modell und das ist richtig gut geworden. Das hat nämlich 1 GB Arbeitsspeicher, hat einen Quad-Core drin mit 900 MHz, 4 USB und die Netzwerkkarte. Mit dieser Kiste letztlich kann ich schon einiges anfangen. Ja, also da habe ich schon richtig viel Power unter der Haube. Genau. Natürlich hilft mir, sage ich mal, die Hardware-Schachtel alleine wäre relativ wenig. Ich brauche ein Betriebssystem drunter. Und als ich den Vortrag hier eingereicht habe, sah die Welt noch so aus. Natürlich kommt es aus der Open-Source-Welt, der Raspberry, das darf alles nichts kosten. Installiere ich ein Linux drauf. Debian, der gewahrt, Raspbian installiere ich drauf. Mal, wenn ich ganz der Coole bin, nehme ich BSD. Android kann ich natürlich auch drauf installieren. Ja, aber von Windows war weit und breit noch nichts zu sehen. Mein ursprünglicher Vortrag ging dann dahin zu sagen, okay, dann machen wir es halt unter Linux mit Mono. Und dann ist mir Microsoft dazwischen gegrätscht. Denn irgendwann im März diesen Jahres tauchte ein Blogpost auf. Hier, 18. März. Ich hoffe, Sie können es einigermaßen lesen. Der Screenshot ist ein bisschen schlecht. 18. März tauchte auf. Ja, Windows 10 gibt es auch für die Einplatin-Computer. Und ich habe gedacht, oh Gott, was macht denn jetzt, Jungs? Man könnte mir meinen Vortrag hier torpedieren. Es hat sich schon angedeutet, aber dass es so schnell ging, dachte ich auch nicht. Also gestern Abend war hier schon der Vortrag von den Jungs von Intel für ihren Rechner. Es werden verschiedene Einplatinencomputer unterstützt, unter anderem eben auch der Raspberry. Das macht es natürlich insoweit interessant, da den schon sehr viele zu Hause haben oder auch der sozusagen auch kostengünstig relativ weit vorne ist. Also sprich, Microsoft hat irgendwann entschieden, ja gut, wir machen Windows 10 IoT, Internet of Things, nicht Internet of Toilets übrigens. Ja, Microsoft hat sich dann im März dafür entschieden, das zu veröffentlichen. Und der größte Witz daran ist folgender, Sie sehen es, oder Sie sehen es auch nicht. Irgendwo taucht es, ja, ich sehe es. Hier taucht das Wort Free for Makers auf. Also Microsoft hat sich entschieden, sozusagen das Windows 10 hier kostenlos unter das Volk zu werfen. Natürlich unter dem Hintergrund, dass die Leute nicht sagen, jetzt zahle ich nicht nur 120 Euro für eine Windows-Lizenz für einen Rechner, der irgendwie 30 Euro kostet. Sie haben gesagt, naja, ihr könnt euch das kostenlos runterladen. Damit hat man sozusagen auch die Schneise zu Linux geschlagen und gesagt, naja gut, ob ich jetzt ein Linux nehme oder ein Windows, das mir nichts kostet, warum sollte ich mich da hier verkünsteln? Gut. No? Auch nicht. Achso, wenn ich den Zoom noch drin habe? Ja. Ja. Wie passt das alles in die Strategie von Microsoft? Das ist relativ einfach. Microsoft hat irgendwann ja mal die Parole rausgegeben, wir werden Windows 10 für alle Plattformen veröffentlichen. Dann kam das für den PC, gut, das kennt man, das hat man schon seit Jahrhunderten, hätte ich beinahe gesagt. Auf dem Windows Phone kam es, die Windows Phones verbreiten sich immer mehr. Auf der Xbox, ja. Und auch für jedes andere Device. Und dieses Versprechen hat Microsoft eben eingehalten und gesagt, okay, selbst auf diesem Raspberry läuft's. Für mich als Entwickler bedeutet das eins, wenn ich eine Windows Universal App schreibe, läuft die auf einmal in Plattform. Damit komme ich in die komfortable Lage, dass ich sozusagen ja, Apps schreiben kann, die auch auf so einem kleinen Raspberry laufen können. Oder auch auf meinem Windows Phone oder auf meinem Desktop. Das ist ein bisschen die Zielrichtung, die Microsoft hier vorgibt und die, sage ich mal, auch erfüllt haben, indem sie selbst den kleinen Raspberry unterstützen. Das heißt, die Welt hat sich dann geändert. Windows 10 kommt dazu, kann ich auf meiner Kiste installieren. Laut Ankündigung eben kostenlos. Ob das so bleibt, schauen wir mal. Ich denke schon, zumindest sage ich mal, im nicht kommerziellen Umfeld wird es auf jeden Fall bleiben. Einziger Wermutstropfen an dieser Stelle ist, das Windows 10 ist natürlich ressourcenhungrig in gewisser Hinsicht. Das heißt, ich kann nur den Raspberry Pi 2 verwenden. Wenn Sie jetzt noch ein Modell B haben oder ein B Plus oder ein A, muss ich einen neuen kaufen. Aber nur dadurch ist es, sage ich mal, möglich, überhaupt dann Windows draufzukriegen, wenn ich 1 GB Arbeitsspeicher habe und einen Quad-Core, dann läuft es auch halbwegs zuverlässig. Gut. Ja, wie kriege ich jetzt das Windows 10 auf diesen Raspberry drauf? Wer mal Linux installiert hat, weiß, das geht relativ einfach. Ich lade mal so ein Image runter, habe da diesen Win32 Disk-Imager, hau dann das ISO da drüber und schon geht's los. So ähnlich hatte ich mir das ja auch vorgestellt. Es funktioniert auch, aber es ist, sage ich mal, noch nicht ganz rund. Für diejenigen, die auch kein Windows 10 haben, Ihnen möchte ich kurz mit an die Hand geben, wie kriegen Sie denn Ihr Windows auf Ihren Raspberry drauf? Zuerst einmal müssen Sie sich im Windows Embedded Pre-Release Program registrieren. Es ist letztlich so, dass das alles noch, sage ich mal, in der Entwicklung ist. Wir sind noch nicht, das Release von Windows 10 ist ja noch nicht da. Aber wenn Sie hier drauf gucken, gibt es hier dieses Windows Embedded Pre-Release Program und dort können Sie sich mal anmelden, sozusagen als Interessent, ja, und bekommen dann letztlich Zugang, ja, zu allen Ressourcen, die Sie brauchen, auch zu Ihrem Windows 10. Habe ich mich dort angemeldet mit meinem Microsoft-Account, bekomme ich auch ein schönes ZIP-File. Das heißt dann Windows IoT Core RPI 2 Build.zip. Ganz komfortabel. Mache ich das auf, dann springen mir ein paar Sachen ins Gesicht. Ich habe hier ein ZIP-File, das ist, ja, danke für Microsoft, dass ich noch das auspacken kann. Aber was mache ich damit? Hier drin befindet sich dieses Flash-FFU. Das hat allein von der Größe 841 Megabyte. Daran kenne ich schon, das wird wohl das Betriebssystem sein. Bisschen Lizenzgedöns. Und hier unten noch Windows Developer Program for IoT MSI. Was ich brauche, ist letztlich dieses Image und auf meiner Entwicklungsmaschine dieses MSI, weil dort ist alles drin, was ich sozusagen dann als Entwickler brauche. Gut, jetzt entpacke ich dieses ZIP-File, habe diese FFU-Datei zur Hand, aber wie kriege ich die jetzt drauf? Dazu, damit ich sozusagen der Raspberry Pi, für die es nicht wissen, unterstützt ja, sage ich mal, als primären Datenspeicher eine SD-Karte oder Micro-SD. Irgendwie muss das ja da drauf. Jetzt ist es so, dass ich dazu das Tool DISM.exe brauche. So, woher kriege ich das? Ich habe das dann verzweifelt auf meiner Platte gesucht, nichts gefunden. Entweder Sie haben den Windows 10 Rechner, da wird es mitgeliefert. Das haben die meisten nur noch nicht, weil sie sagen, naja gut, ich installiere mir noch nicht die Pre-Release oder die Release-Candidate. Oder sie laden sich das Windows 8.1 Assessment und Deployment Kit runter. Das sind irgendwie auch ein paar hundert MB und daraus brauchen sie dann diese eine Datei. Ist leider etwas umständlich, wie gesagt, wenn Windows 10 mal da ist, sollte sich das vereinfachen. Schauen wir noch schnell auf die Website. Schieben wir schnell rüber. Kriegen wir auch hin. So, da kommt es angeflogen. Und hier unten befindet sich irgendwo dort. Da müsste es sein. Assessment Development Kit. Genau, das muss ich eben runterladen. Wenn man das nicht weiß, dann sucht man es erst einmal ein bisschen. Gut. Haben Sie das erledigt? müssen sie das noch eben auf ihre SD-Karte kopieren. Ja, so weit, so einfach. Er will dann nur irgendwann die Datei haben. Gut, das kriegen wir hin. Und die Drive-Nummer. Wie kriege ich die noch her? Für die, die sich schon mal befasst haben, ist einfach mit Diskpart. Ja, kann ich mir sagen, über Lithdisk meine Disks in meinem Rechner angucken oder auch eben die dort dranhängen. Und hier mit der 14 GB Partition weiß ich, okay, das ist meine SD-Karte. Das heißt Datenträger 2. Das heißt Physical Drive Nummer 2. Nudel das dann da drauf und im nächsten Schritt hätte ich mein Windows 10 auch installiert. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ich habe das natürlich schon vorbereitet, weil ich das mit der SD-Karte nicht gemacht habe. Jetzt müssten wir bloß auf den Raspberry gehen. Schauen wir mal, ob das klappt. Und jetzt kommt der große Moment, wo ich hoffentlich, schauen wir mal, mein Raspberry hochbootet. Sie sehen ja, das Windows 10 Logo kommt schon mal. Hurra, hurra, es funktioniert. Geht auch relativ flott. Schauen wir mal. Ja, das sollte diesen Kringel darstellen. Warum der so suboptimal daherkommt, weiß ich nicht. Aber das werden Sie sicher noch beheben. Schauen wir, ob er es denn schafft. Gleich mal weggestorben oder? Ja. Ja, es kommt noch was. Testbild haben wir schon. So, und der geneigte Windows-User wird sich jetzt freuen und sagen, ja, mein Windows 10 ist oben. Nur, was fällt Ihnen auf? Es ist irgendwie blöd. Ah ja, ein Bild, ja, mein Raspberry, ich habe ihn sofort erkannt. Ich habe die Netzwerkinformationen hier, auch toll. Ja gut, dann gehen wir ins Startmenü, oder? Also, soll denn der Geiz? Steck mal die Maus um. Heißt denn jetzt noch Startmenü? Ja, Windows 10 hat es ja wieder, ne? Schau mal, ob er meine Maus erkennt. Plug and Play. Wahrscheinlich auch nicht. Hallo, Maus? Nein, nichts arbeiten. Wenn nicht, müssen Sie mal so glauben. Ah, sie kommt. Super. Ja, wie war das? Links, rechts, oben? Ah, blöd. Aber ausschalten kann ich ihn. Eine Uhr habe ich. Ah, hier Einstellungen. Ah ja. Zeitzone wollte ich schon immer mal ändern. Netzwerk. Hallo? Ja, genau. Ja, Sie sehen schon, das war's auch. Das Windows 10 auf dem Raspberry hat keinen Desktop. Es ist nicht dazu gedacht, dass man jetzt sagt, ja gut, ich stelle mir das auf meinen Rechner, ist ja auch formschön. Wollte schon immer mal die Chips beim Arbeiten beobachten. Es hat letztlich keinen Desktop. Das hätte man vielleicht meinen können. Microsoft sagt, nee, das ist ja ein Rechenknecht, der soll arbeiten und nicht irgendwie hier klicki-bunti machen. Von daher ist das alles, was Sie, sage ich mal, out of the box bekommen. Damit sie nicht ganz im Wald stehen, hat Microsoft ihnen gleich noch den Hint gegeben, hier visit Microsoft, bla bla bla, to start developing. Ja, also wenn du das brauchst, dann schreib's doch selber. Ja, ich meine, sie hätten noch nichts schreiben können, aber ich ganz im Wald gestanden. Also sprich, das war's letztlich, mehr habe ich nicht an Möglichkeiten. Wie gesagt, ist aber jetzt überdramatisiert von meiner Stelle aus. Was anderes hätte ich auch nicht erwartet, weil wie gesagt, ich möchte auf diesem Ding nicht arbeiten. Nun ja, in dieser Oberfläche kann ich relativ wenig tun. Das heißt, wir schauen uns mal die Kiste schnell mal im Detail an. Gleich können wir umschalten. Ich wechsle nur schnell auf meine virtuelle Maschine, wo mein Windows 10 läuft. Sie sehen gleich wieder, wie ich hier mein geheimes Passwort eingegeben habe. Genau, wenn wir jetzt wieder zurückwechseln auf die Maschine, hoffe ich, funktioniert. Oder auch nicht. Warten Sie. Ja, das ist nicht so leicht, wenn man hier Knopf hofft, ich hab's ja gesagt. Machen wir mal duplizieren. Ja, das schaut doch gut aus. Hier habe ich eine Windows 10 Maschine. Naja, mal ein bisschen die Auflösung noch mal runterschrauben. Sie können es vielleicht auch so sehen. In diesem MSI-File, das ich Ihnen ursprünglich am Anfang gezeigt habe, ist ein lustiges Tool drin, das heißt Windows IoT Core Watcher. Das ist ein Tool, das ist eine einfache Exe, das starte ich, und das geht her und snifft mein Netzwerk nach Raspberries durch und sagt, ha Freund, ich habe hier ein Raspberry gefunden. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier über die rechte Maustaste den Webbrowser öffnen. Und bekomme sozusagen eine Webmanagement-Konsole auf mein Raspberry drauf. Das ersetzt, sage ich mal, zu Teilen mein Desktop. Schauen wir mal, ob er mag. Genau. Ich kann mir hier einen Status anzeigen. Naja, da liefert er noch irgendwie gar nichts aus. Unter Apps, das ist spannend, kann ich jetzt eben hergehen und hier alles, was ich an Apps hier draufgeladen habe, leider fehlt eben der Desktop. Aber wenn ich später mal entwickelt habe, kann ich sozusagen eine App hier drauf spielen und die auch starten lassen. Das heißt, über diese Webkonsole kann ich letztlich hergehen und sagen, okay, hier diese App bitte starten. Kann mir gleichzeitig auch angucken, was läuft denn im Moment. Es läuft diese Default-App, das ist dieses Bild letztlich, wo der Raspberry und die Netzwerkinfos drauf sind. Kann die Apps eben über diese Web-Oberfläche installieren. Ja. Wenn ich die paketiert habe, die AppX-Dateien, dann hier rein damit, hochladen. Los geht's. Kann mir die Prozesse angucken, was läuft denn da hier überhaupt auf der Kiste. Kann mir ein bisschen Performance-Werte angucken, was macht er denn gerade. Ja. Ist er denn gerade arg unter Last? Ich habe sozusagen so die Möglichkeit, von außen her mein Raspberry mir anzugucken. Wichtig ist noch, gut, ich kann auch Debug-Infos holen, Error-Reports. Wir haben auch gleich mal ein paar, wie dem auch sei. Damit habe ich sozusagen eine Möglichkeit, mein Raspberry zu verwalten. Wie gesagt, wenn ich eine Maus hinhänge und eine Tastatur, kann ich relativ wenig machen. Über die Web-Oberfläche komme ich hin. Also das heißt, ich muss letztlich einfach nur sozusagen die IP meines Raspberries eintippen und los geht's. Nachteilig ist dabei, es ist bisher zumindest Stand, den ich habe, der ist irgendwie aus Ende Mai. Es gibt noch keinerlei Sicherheitsfeatures. Also ich muss mich weder anmelden noch sonst was. Ich komme einfach drauf und kann machen, was ich will. Sollte sich ja im Laufe der Zeit noch ändern. Für diejenigen, die sich mit dem Raspberry auskennen, die wollen natürlich nicht irgendwie das Kabel mit in die Toilette hängen, das ist natürlich blöd, sondern über Wi-Fi arbeiten. Hier gibt es auch ein tolles Wi-Fi-Menü. Nur, ja, also die Wi-Fi-Funktionalität ist zum Stand heute noch nicht implementiert, ist zwar ein bisschen traurig, soll aber kommen. Haben sie noch nicht gemacht. Aktuell sozusagen kann ich mich nur über Kabel verbinden. Ja, muss man wissen, ich habe da relativ viel Zeit investiert primär. Ich habe gesagt, ja, irgendwie musst du zum Laufen gehen, habe dann mit den Treibern rumgehampelt und so wie auch immer. Funktioniert hat es nicht, bis ich gemerkt habe, naja, die haben den Stack noch nicht drauf. Das ist eine Möglichkeit, wie sie letztlich sozusagen Ihren Raspberry administrieren können. Wenn Sie denn ein PowerShell-Guru sind, können Sie auch remote über die PowerShell drauf verbinden und da alles Mögliche machen, im Dateisystem rumhantieren, wenn Sie das möchten. Sie können Netzwerkfreigaben machen und über FTP zugreifen. Das sind letztlich die Schnittstellen, die ich aktuell zur Verfügung habe, mein Raspberry zu verwalten. Aus meiner Sicht reicht das auch, weil letztlich an meinem Bildschirm selber, an meinem Bildschirmausgang möchte ich ja wahrscheinlich ja meine Apps sehen. Ja. Also angenommen, ich baue mit meinem Raspberry, keine Ahnung, für meinen Eingangsbereich zu Hause einen schönen Screen, wo ich dann sage, okay, wenn die Schwester klingelt, dann wird ihr Gesicht dann irgendwie auf ihrem Welcome-Screen so, ja, willkommen bei mir zu Hause. Also irgendwas in der Richtung kann ich natürlich machen, weil letztlich sozusagen auf dem Ausgabeport dann ja die Anwendung erscheinen soll. Und das ist sozusagen mein Backend, mit dem ich den Raspberry verwalten kann. Gut. Schauen wir mal, ob es frisst. Ja. Nein. Ja, das ist nicht so leicht. Nicht ständig hin und her wechseln muss, aber naja, das kriegen wir hin. Nein? Ja, duplizieren ist ein bisschen blöd, aber nehmen wir halt das. Fühlt sich jetzt nicht wirklich angesprochen. Schau mal, jetzt müsst ihr es wahrscheinlich wieder erkennen. Ja, besser. Boah. Ja, jetzt noch die Auflösung. Und dann wäre ich ja zufrieden. Boah. No. Das ist natürlich ärgerlich. Das tut mir zu leid. Dass er sich jetzt hier so anstellt. Notfalls wechsle ich aufs VGA rüber. Ich glaube nämlich, das funktioniert ein bisschen besser. Jetzt ist er wieder da. Ich wechsle auch nicht mehr zurück. Ja. Jetzt. Gut, hat man es auch repariert. Ja, kommen wir zum Thema Entwicklung. Mein ursprünglicher Vortrag ging daher, ich installiere Linux. Installiere drauf mein Mono und Mono Develop. Sie haben es gerade noch gesehen. Ich glaube, ich wechsle auf VGA rüber. Das habe ich gedrückt. Okay, ich wechsle mal schnell rüber, bei dem Raspberry bauen wir später noch im VGA, glaube ich, mag ein bisschen besser. Der meldet sich nicht dauernd ab. Ah ja, besser. So, jetzt sind nur noch die Monitore vertauscht. Genau. Ja, also was ich zur Verfügung hätte, wäre eben Mono und Mono Develop. Wer schon mal Mono Develop verwendet hat, ja, es ist halt kein Visual Studio. Es ist alles etwas komplizierter. Der Vorteil ist, ich habe natürlich alles kostenlos. Diesen Punkt hat Microsoft geschlagen und gesagt, ja, okay, ihr kriegt von uns auch alles kostenlos. Cross-Platform, ich kann natürlich hier mit Mono dadurch unter Linux entwickeln. Der Code bleibt eigentlich der gleiche, es passt. Die Entwicklung ist umständlich nicht so, was ich gewohnt bin. Es gibt kaum Bibliotheken, um auf den Raspberry zuzugreifen. Ich muss den irgendwie aus C++ konvertieren. Der Vorteil ist, wenn ich ein Linux unten dran habe, kann ich natürlich, sage ich mal, hardwarenah interagieren, weil ich kann zur Not auf Linux-Funktionalität zugreifen, notfalls rufe ich ein Bash-Skript oder was auch immer auf und komme da zumindest noch an die Hardware ran. Debugging, ja, ist eigentlich unmöglich. Ich komme da halt nicht sonderlich weit, weil ich dann irgendwie ja irgendwann die Verbindung verliere, sozusagen bis runter zu meinem Raspberry. Der sagt mir dann nicht, warum kannst du hier diesen Port nicht ausliefern. Das ändert sich jetzt, wie gesagt, mit Windows 10. Ich kann ganz gewohnt, wie gewohnt mit meinem Visual Studio arbeiten, mit meinem .NET Framework. Das ist eigentlich so wie immer, so will ich es ja auch haben. Wer etwas älter in der Computergeschichte unterwegs ist, wird sich genau den folgenden Punkt fragen. Hardware-nah und Windows, wie soll das jemals zusammenkommen? Genau, das ist noch ein Problem. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt Chips, die man zum Beispiel initialisieren muss, da müssen sie 40 Millisekunden ein Signal auf High draufgeben, dann 20 Millisekunden auf Low. Das funktioniert mit dem Windows-Timer nicht. Ich habe das mal am Ostsee ausgemessen. Ich sage zu meinem Source-Code, ja, jetzt mal 20 Millisekunden bitte mal folgendes Signal raus. In der Praxis sind es, bis das durch das .NET-Framework durch ist, bis das durch das Windows durch ist, bis das auf der Hardware ist, dann sind sie beim Faktor 8 bis 10, bis sozusagen dann das mal auf der Hardware ankommt. Das ist für eine Echtzeitverarbeitung, in Anführungsstrichen Echtzeit, ist immer relativ nicht brauchbar. Microsoft, da habe ich mich schon an die Jungs gewendet, die haben gesagt, ja, wir werden einen neuen Timer einbauen, der ist dann viel genauer. Sie hatten mir dann erstmal gesagt, nein, nimm nicht den Windows-Timer, nicht den System-Timer, nimm den Multimedia-Timer, aber der hat auch nicht geholfen. Jetzt wollen sie einen neuen entwickeln, mit dem ich sozusagen dann relativ zügig sozusagen auf meine Ergebnisse oder auf meine Ereignisse der Hardware reagieren kann. Das Debugging ist toll, weil ich natürlich sozusagen auf meine Hardware debuggen kann und sozusagen ja, Breakpoints setzen kann, werden es nachher sehen, ja, was mein System sozusagen zu dem Zeitpunkt sagt. Böse Zungen behaupten Folgendes: Apps waren gestern, warum soll ich denn für jeden Mist, sage ich mal, eine App schreiben? Brauche ich denn wirklich diesen blöden Touchscreen vorne dran? Oder möchte ich eigentlich nur, sage ich mal, einen Rechenknecht haben, der meine Arbeit macht? Ich brauche keine Benutzerinteraktion. Ja, das soll, was weiß ich, keine Ahnung, meine Pflanzen gießen, ja, die Temperatur auslesen. Deswegen, ja, wieder Universal Apps. Ich kann natürlich alles, was ich bisher, sage ich mal, vielleicht auch manchmal notgedrungen durch eine App gelöst habe, kann ich einfach sozusagen jetzt in Zukunft auf meinem Raspberry ja, implementieren. Schauen wir uns mal diesen Slide an. Die haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen auf einem anderen Vortrag hier. Und da ist es letztlich so, Microsoft sagt, entwirf eine Universal App, die läuft auf dem PC, die läuft auf dem Mobile und dieses Bild kam eben neu dazu, auch auf deinem Einplatinencomputer. Werden Sie auch nachher dann sehen und eine eigene App implementieren. Zur Entwicklungsumgebung, was brauche ich überhaupt? Ich brauche ein Windows 10, also virtuelle Maschine am besten. Ich brauche ein Visual Studio 2015. Wenn ich kein Geld ausgeben will, reicht mit Community Edition. Wie gesagt, entspricht wieder dem Gesamtkonzept. Auch wir machen es ja kostenlos. Ich brauche dieses MSI-File, das ich sozusagen mit meinem Windows 10 IoT liefert bekomme. Da drin befindet sich dieser IoT Core Watcher, den haben wir vorher gesehen, der sozusagen mein Netzwerk snifft und sagt, hey, da habe ich einen Raspberry gefunden und ich brauche das SDK. Das ist das Letzte, was ich brauche, um als Entwickler hier tätig zu werden. So, jetzt haben wir viel sozusagen um die Entwicklung geredet oder auch um den Raspberry selbst. Jetzt ist die Frage, was bringt denn mir eigentlich? Warum sollte ich den nehmen und nehme ich mein Handy? Schauen wir uns den Raspberry Pi mal in seinem Aufbau genauer an. Für den einen oder anderen ist es schon klar, der es schon entwickelt hat, der kennt sich aus, für alle anderen nicht. Ich habe mal meine USB-Peripherie, die ich hier dranhängen kann. Ich habe eine Netzwerkkarte. Ich habe einen Soundausgang an Bord, ich habe ein HDMI an Bord, ich kann eine Kamera anschließen, hat einen eigenen Port dafür und ich kann ein LCD-Display anschließen. Damit habe ich sozusagen schon mal sehr viele Möglichkeiten zu interagieren. Warum soll ich, ja, sage ich mal, nicht einfach meine Temperatur auf einem LCD-Display ausgeben? Hänge ich ihn hier hin? All diese Schnittstellen bietet mir der Raspberry. Viel interessanter ist diese 40-polige Stiftleiste rechts. Dort habe ich sozusagen verschiedene Ports, die ich für mich selbst entdecken kann und auch für meine Anwendungen dann verwenden. Wenn wir uns das genauer angucken, ich habe Folgendes hier drauf. Ich habe einerseits sozusagen zweimal meine Spannungen, 3,3 Volt, 5 Volt. Also wenn ich irgendwas speisen will, kann ich hier sozusagen auf dem Raspberry, der wird ja selber mit 5 Volt versorgt, kann ich sozusagen hier Spannungen abgreifen. Ich habe die GPIO-Ports, da kommen wir dann noch drauf. Ich habe die SPI-Schnittstellen, ein paar davon. Ich habe die I²C-Schnittstellen. Und ich habe hier zwei, die 8 und die 10, die hier als Reserved gekennzeichnet werden. Komme ich gleich drauf, was ich mit denen machen kann. Somit habe ich sozusagen hier über meine Steckerleiste, ich zeige es dir nachher dann noch in groß, habe ich die Möglichkeit zu sagen, hier Hardware-Interaktion zu machen. Ich kann hier irgendwas hinten dranhängen. Sie sehen hier in meinem Versuchsaufbau, kommen wir nachher noch drauf. Hier habe ich, man kann jeden alten Mist verbauen, den man zu Hause findet. Ich habe diese formschöne Lampe mal geschenkt bekommen. Habe ich gleich hier eingebaut. Die Frau ist auch zufrieden, sagt, hey, die Lampe, ja, die fand ich schon immer gut. Aber letztlich sozusagen kann ich hier alles Mögliche an Hardware verbauen, was ich will. Wir machen ein einfaches und ein komplexes Beispiel. Ja. Kommen wir schnell auf die Schnittstellen im Detail nochmal. GPIO ist letztlich, ja, sage ich mal, das Einfachste von allen. Ist eine Eindraht-Schnittstelle, sprich ich hänge an diese Stiftleiste einfach ein Kabel ran und kann da entweder lesen oder schreiben drauf. Ja, ich schicke da einfach Strom drauf oder nicht Strom drauf. Mit dieser GPIO-Schnittstelle kann ich letztlich dann sozusagen folgende Sachen machen. Ich kann einen Schalter realisieren. Ja, also ich schalte irgendwas damit an und aus, sage Strom an, Strom aus. Kann einen Button machen. Ja. Also sprich, ich hänge irgendwie so hier den großen Buzzer hin. Wenn ich da drauf drücke, dann weiß der Raspberry, okay, hat gedrückt, muss irgendwas machen. Kann damit Lichtschaltungen realisieren. Oder Systembefehle eben auslösen als Interrupt. Ich lese sozusagen so lange auf dem Port, bis halt irgendwas passiert. Oder lass mich benachrichtigen und sagen, hey, hier hat jemand auf die Klingel gedrückt. Aktivieren wir die Selbstschussanlage. Irgendwie sowas, was ich halt in der Praxis brauche. Dann habe ich noch die zwei komplizierteren Busse. Naja, kompliziert ist auch relativ. I2C und SPI. Für die jetzt nicht so Hardware bewandert sind, müssen Sie sich mal einlesen. Ich habe den Vorteil, ich habe jetzt sozusagen ein Bussystem, kann mehrere Geräte hinten dranhängen, kann die adressieren, kann mit denen sprechen. Und das brauche ich letztlich, sage ich mal, für jede Art von Steuerung oder Sensor, die sozusagen hier dieses Protokoll oder ja, diesen Bus unterstützen. Wenn mir das alles noch nicht reicht, habe ich immer noch die Möglichkeit, UART zu verwenden, serielle Schnittstelle. Ich habe zwar keine echten COM-Ports, kann aber über die zwei Ports 8 und 10, die vorher als Reserved gekennzeichnet waren, senden und empfangen. Damit kann ich sozusagen das machen, was ich früher schon mit einem seriellen Kabel gemacht habe. Ja, ich habe irgendwie, kann Datenaustausch machen, ja, über die serielle Schnittstelle. Klassische Anwendungen hierbei sind, ich habe ein Bluetooth-Modul, ich habe ein GPS-Modul, wo ist mein Raspberry, mein Auto, wie auch immer. Ja, damit könnte ich die UART-Schnittstelle verwenden. Gut. Schauen wir uns den Versuchsaufbau, der hier vorne so fachmännisch liegt, mal an. Und ich zeige es Ihnen nachher nochmal in groß. Hier liegt der Raspberry selber, der ist hier fachmännisch verkabelt worden von mir. Sie haben hier ein Relais-Modul, da hängt die Lampe dran. Das heißt, ich schalte hier über ein GPIO einfach Strom drauf. Das Relais natürlich, weil die Spannung ein bisschen höher ist, schaltet hier die Lampe ein und aus. Hier kann ich bis, je nachdem welches Relais-Modul es ist, bis zu 220 Volt, kein Problem, kann ich hier drauf gehen. Also könnte ich sozusagen hier die ganze Technik beleuchten. Hier drüber liegt ein Breadboard. Das ist die zweite Verbindung, die ist dann über SPI gemacht, komme ich nachher noch drauf. Da ist ein IC drauf und ein Temperatursensor. Das heißt, ich habe hier zwei Beispiele Ihnen gezeigt, oder zeige Ihnen zwei Beispiele. Einfaches, einfach Licht an, Licht aus, halt noch verstärkt über das Relais, als auch hier ein Temperatursensor. Schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Nehme ich mal mein Visual Studio her. Ich schiebe es bloß schnell wieder rüber, damit ich nicht umschalten muss. Das wissen wir, dass das nicht klappt. Also ich starte mal mein Visual Studio. Ich ändere jetzt trotzdem mal die Auflösung noch ein bisschen runter. Ja, kriegen wir vielleicht auch so. Ich starte mein Visual Studio. Neues Projekt. Gehe auf Universal Apps, so wie es Microsoft mir versprochen hat. Mein Name, DWX Universal. Wenn Sie was nicht sehen können oder so, schreiben Sie einfach. Noch ist es relativ unspannend. Legt mir jetzt einfach eine Windows Universal App an, die könnte ich ja jetzt theoretisch überall laufen lassen. Ja, ja, ja. Ja, das ging auch schon mal schneller. So, herzlichen Glückwunsch. Ich habe jetzt hier, blöd, dass man hier nicht zoomen kann, das ist, sage ich mal, eine Universal-App, wie Sie kennen, hier mit ja, XAML-Code, den spare ich mir jetzt. Da bin ich einfach zu faul, weil darum geht es nicht. Was ich jetzt machen muss, ist sozusagen, damit ich mit meinem Raspberry überhaupt arbeiten kann, ist im ersten Schritt, ich brauche meine Referenz. Und die war in diesem SDK, in diesem MSI-File dabei. Und ich sehe hier eine Windows 10 IoT-Extension. Die wird mir installiert, die finde ich dann auch in meinem Visual Studio. Und damit kann ich sozusagen auf die Hardware des Raspberry zugreifen. Das heißt, Referenz rein, zack, passt, alles gut. Im nächsten Schritt geht es dann ein bisschen an die Entwicklung. Ich mache es mal ein bisschen kleiner. Und der Vorteil ist, jeder, der schon mal unter Linux damit entwickelt hat, der weiß, es ist gar nicht so leicht, jetzt erstmal an die Hardware ranzukommen. Da brauche ich die Wiring Pi Tools, wie auch immer. Hier gehe ich einfach her und wickel wie immer. Gehe auf Using, Windows, Devices, GPIO. Ja. Microsoft liefert mir im .NET Framework jetzt sozusagen gratis den Zugriff auf die Hardware von des Raspberry Pi einfach mit. Bei meinem On-Launch mache ich jetzt Folgendes. Wie gesagt, kann man schöner machen, aber darum geht es nicht. Ich definiere mir erstmal diese GPIO. Das ist wie gesagt eine Ein-Draht-Verbindung, wo ich einfach sage, auf diesem Port möchte ich jetzt Strom schalten. Das heißt, ich hole mir zuerst mal den GPIO-Controller her. Get Default, den hole ich mir. Dann brauche ich noch den PIN. GPIO Open PIN. Jetzt brauche ich noch die Nummern. Sie können sich, wenn Sie sich nochmal das Bild vor Augen führen, von vorher, dann sehen Sie sozusagen, jeder PIN hat seine eigene Nummer. Ich nehme jetzt hier die Nummer 5. Warten Sie. Da ist es. Na, auch nicht. Ich nehme jetzt hier mir die Nummer 5 her, weil das der Port ist, mit dem meine Lampe verbunden ist. Und wenn ich das habe, gehe ich her und sage, aha, lieber PIN, Set Device Mode. Ich muss ihm erstmal sagen, was machst denn du? Willst du was lesen oder was schreiben? Das heißt, ich möchte in dem Fall hier als Output deklarieren. Das heißt, ich schreibe was auf diesen Port oder auf diesen GPIO. Und dann sage ich im nächsten Schritt PIN Write. Und dann gibt er mir schon vor über mein Enum High oder Low. Das ist vollkommen klar, was jetzt passiert. Strom an, Strom aus. Mehr ist es letztlich nicht. Wenn ich eine LED dranhängen hätte, das wäre jetzt das einfache Beispiel, würde ich sagen, okay, Strom auf 3,3 Volt, drauf oder nicht drauf. Das heißt, ich werde jetzt hier sozusagen ein High geben, mache dann irgendwas und später dann, wenn ich fertig bin, hätte ich hier mein Low. Was mag ich hier oben nicht? Also, warte. Okay. Somit hätte ich jetzt einen ganz einfachen Schalter realisiert. Ja, ich sage Licht an und wenn ich aus dem Haus rausgehe, muss ich halt irgendwie das Event abfangen hier. On Door Exit, mache ich das Licht wieder aus. Damit hätte ich sozusagen hier mit sehr einfachen Mitteln und über das .NET Framework kompletten Zugriff auf meine Hardware. Das habe ich sozusagen in anderen Entwicklungsumgebungen, auch wie mit Mono, hätte ich das so erstmal nicht. Gut, ich lasse es jetzt mal nicht laufen, das machen wir danach im konkreten Beispiel, weil sonst die Zeit ein bisschen davonläuft. Also nochmal zusammengefasst hier oben das kleine Beispiel. Wie gesagt, wir machen jetzt dann das komplexere. Microsoft bietet mir hier im Namespace Windows Devices, GPIO, SPI, I²C den kompletten Zugriff auf die Hardware. Ja, ich muss mich nicht darum kümmern, wie kommt das denn dahin? Ich benutze es einfach. Ich kann mich auch noch entscheiden, ob ich sozusagen exklusiv hier den Access haben will oder der geshared wird, ja, wenn ich jetzt mehrere Anwendungen habe, wie auch immer. Kommen wir aufs Beispielprojekt. Ich habe hier meine einfache Lichtschaltung. Wir werden jetzt nachher diese formschöne Lampe an- und ausschalten. Wie gesagt, ich habe dieses Vierkanal-Relay-Modul dazwischen gehängt, damit ich sozusagen hier größere Spannungen einfach haben kann. Und wenn ich den Raspberry überlaste, dann fliegt er mir halt um die Ohren. Das wollen wir ja nicht. Und ja, ich habe den GPIO 5, das ist der PIN 29 auf meinem Board, sozusagen mit der Relaiskarte verbunden. Und über einen Timer werde ich sozusagen das Licht an- und ausschalten. Im Wechsel so alle 5 Sekunden an und aus. Ja, das werden wir uns jetzt mal anschauen. Ich hoffe, es funktioniert. Dazu lade ich mal mein Projekt. Das ist jetzt letztlich nichts anderes wie das, was ich jetzt hier getippert habe. Genau, es basiert auch auf diesem Blink. Es wurde dann nur noch erweitert von mir um den Temperatursensor, damit es nicht gar so einfach ist. Nein. So, öffnen wir mal. Ja, hat er schon gemacht. Gehen wir mal schnell den Code durch. Der ist relativ einfach. Ich habe hier einfach eine Oberfläche, die schauen wir uns gleich noch an. Und letztlich, was ich gemacht habe, ist hier folgendes. Ich habe hier mein Init. Gehen wir mal schnell drauf. Da kommt es daher. Init GPIO. Da. Da mache ich nichts anderes, was ich jetzt eben sozusagen schon Ihnen gerade gezeigt habe. Ich sage hier, ich hätte gerne meinen PIN angesprochen, ich hätte gerne was drauf geschrieben. Ich bin der Schreibzugriff an dieser Stelle. Dann läuft ein Timer, der alle 5 Sekunden sozusagen umswitcht. Wenn wir uns das Timer-Tick dazu angucken, hier, also hier alle 5 Sekunden, na, das ist der falsche Timer, der hier, alle 5 Sekunden läuft der los. Und der macht nichts anderes wie dieses Flip-LED. Und er sozusagen schreibt hier, wenn es an ist, macht das aus, und wenn es aus ist, macht das an, gibt das noch auf der Oberfläche aus. Das ist letztlich der Code, das ist nur ein bisschen erweitert von dem kleinen Beispiel, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Jetzt ist es so, angenommen, das kompiliert, ich hoffe, es tut's. Schauen wir mal. Jetzt hat es gemacht. Jetzt letztlich so, wie bekomme ich das jetzt auf meine Kiste drauf? Und jetzt habe ich hier oben die Möglichkeit, ich muss natürlich als Plattform hier ARM auswählen und ich kann sagen, hey, ich hätte das gerne auf eine Remote-Maschine deployed. Und was er jetzt macht, ist, er kompiliert das. Bei der Einrichtung sozusagen muss ich ihm nur die IP geben und die Credentials. Credentials gibt es aktuell nicht, weil das sozusagen noch nicht implementiert ist. Was er jetzt macht, ist, er kompiliert das und wirft es dann direkt sozusagen auf mein Raspberry drauf. Und der Vorteil ist, ich kann ja einfach einen Breakpoint im Code setzen. Jetzt schauen wir es uns erstmal an. Sie sehen, es geht an und irgendwann auch wieder aus. Genau, und sozusagen habe ich jetzt hier relativ einfach und ohne, dass ich jetzt großen Aufwand betrieben habe, meine App aus meinem Visual Studio auf mein Raspberry draufgespielt. Also bloß nicht reingucken, weil das Ding ist irgendwie furchtbar. Aber Sie hören, das Relais klackert. Damit sozusagen schaltet sich's an und aus. So weit, so gut. Ich mache das Ganze jetzt nochmal, um Ihnen zu zeigen, dass das hier letztlich auch funktioniert. Wie gesagt, wenn Sie das erste Mal machen, fragt den, wenn Sie Remote-Maschine auswählen, will er eine IP-Adresse haben, aber die können Sie mit dem IoT-Watcher herauskriegen. Aber der Vorteil ist, wenn ich jetzt merke, irgendwas stimmt hier nicht, ich weiß nicht, was liest denn der, was schreibt denn der da? Und ich kann jetzt hier sozusagen in meinen Code einfach das Breakpoint reinsetzen, ja, gehe rein und kann dann einfach hier durchgehen und sagen, aha, was Punkt A, wurde korrekt initialisiert, wie auch immer. Na, dann kommt der Timer daher. So kann ich sozusagen direkt auf der Hardware debuggen, das ist manchmal sehr interessant, das ging bisher eben nicht so einfach und kann hier einfach durchgehen und schauen, ah, was macht er denn? Gut. Soweit erstmal dazu. Ich werde Ihnen nachher das komplette Beispiel noch zeigen. Also wie gesagt, es passiert nicht viel Strom an, Strom aus. Wenn wir uns das Schaubild dazu nochmal angucken, für die, die es nicht kennen, wenn Sie so ein Bildchen machen wollen und hier Ihre elektrotechnischen Grundlagen ausleben wollen, nutzen Sie das Tool Fritzing, gibt es umsonst. Da können Sie eben genauso Schaubilder machen. Was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ich habe mein Relay-Modul habe ich mit meiner Lampe verbunden. Habe hier genau eine Single-Draht-Verbindung gemacht über mein GPIO-Port 5. Ja, und gebe hier noch ein bisschen Strom drauf, sozusagen, damit das Relay auch funktioniert. Das funktioniert mit 5 Volt. Ja, und hier hängt sozusagen dann einfach meine Lampe komplett am Stromnetz. Wie gesagt, je nach Relais, das funktioniert halt auch bis zu 220 Volt. Muss ja ein bisschen aufpassen, dass sie nicht selber grillen. Aber vom Prinzip her könnte man hiermit auch jede Hausautomatisierung sich überlegen. Das Relais kostet irgendwie um die 20 Euro und damit kann ich sozusagen auch höherwertige Spannungen schalten. Wenn ich jetzt hier sozusagen das mit meinen 5 Volt da drauf gehen würde, sonst ja, würde mir der Raspberry um die Ohren fliegen. Deswegen ist es relativ einfach. Ich mache eine Single-Draht-Verbindung zu meinem Relais oder auch zu meiner LED, wenn ich eine LED-Steuerung machen will. Licht an, Licht aus, passt schon. Wie gesagt, 4 Zeilen Code. Genau. Also in eine GPIO muss ich machen, ich muss einen Timer haben, Tick, ja, wenn der tickert, mache ich das Licht an, aus. Relativ einfach. Kommen wir auf ein komplexeres Beispiel. Ich habe hier dieses Breadboard, da ist hier der Temperatursensor drauf. Ich möchte wissen, wie warm es hier ist. Hier ist ein Analog-Digital-Wandler. Und der ist sozusagen jetzt damit mein Raspberry verbunden, zeige ich Ihnen gleich nochmal wie im Detail. Also was ich jetzt hier gemacht habe, ich bin einkaufen gegangen, habe mir mein Raspberry Pi 2 besorgt, habe diese zwei Bauteile mir bei meinem Elektrofachhändler besorgt, wollte keine Namen nennen. Und die finde ich dann sozusagen und baue dieses Ganze hier zusammen, muss man halt sich ein bisschen dann in die Datenblätter reinlesen und so weiter, aber ein bisschen wieder zurück zur Hardware, das macht eben auch manchmal Spaß, wenn man sich jetzt die Verkabelung mal anguckt, die ist ein bisschen komplexer, ist jetzt nicht mehr ein Draht, sondern ein bisschen mehr. Ich muss meinen Temperatursensor hier mit Strom versorgen, kommt von meinem Raspberry, dafür reicht die Leistung und hier muss ich das SPI IC, der Analog-Digital-Wandler, der spricht über SPI. Den muss ich sozusagen hier mit drei Drähten verbinden. Das sind ja diese drei SPI-Ports, die Sie in der Spezifikation finden. Und der eine liest hier sozusagen, liest über den mittleren Pin des Temperatursensors, liest da sozusagen die Spannung aus von dem Temperatursensor. Die Spannung muss ich dann anhand der Spezifikation halt dann noch umrechnen in Grad. Also wenn da irgendwie, keine Ahnung, 700 Millivolt rauskommen, dann weiß ich, das sind 20 Grad normiert. Und so kann ich sozusagen hier mit relativ wenig Aufwand meinen Temperatursensor machen und sage, okay, keine Ahnung, wenn die Temperatur über 46 Grad in der Wohnung geht, dann mache ich den nächsten Schritt über GPIO, über mein Relais-Modul schalte ich die Klimaanlage an, wenn es wieder fällt, schalte ich es wieder aus. Das ist halt so ein kleines Beispiel, was man machen kann. Wie gesagt, gehen wir schnell noch den Code durch, bevor ich zurückwechsel. Es ist so ähnlicher Aufbau. Sie müssen den SPI-Ports initialisieren. Sie brauchen wieder einen Timer. Beim Tick liest er sozusagen dieses Mal vom von den SPI-Ports und muss sozusagen Millivolt in Grad umrechnen und zeigt es dann an. Jetzt schauen wir uns das Beispiel dann nochmal komplett an. Ich stecke jetzt hierzu nochmal den Raspberry um, damit Sie auch das Frontend dazu haben. Müssen wir uns beeilen, kriegen wir zeitlich wahrscheinlich noch unter. Jetzt hoffe ich nur, dass ich ihn nicht neu booten muss. Nein, muss ich nicht. Jetzt starte ich sozusagen aus meinem Visual Studio raus, mal die komplette Anwendung. Ich hoffe, ich habe den Breaker rausgemacht. Schauen wir mal. Nein, habe ich natürlich nicht. Er startet jetzt diese App. Und Sie sehen jetzt, ob ihr wirklich richtig steht. Ja, seht ihr, wenn das Licht angeht. Das heißt, was ich jetzt mache, ich mache in meiner Anwendung Folgendes. Ich schalte das Licht an und aus, weil es mir gut gefällt und messe sozusagen auch im Sekundentakt oder im 3-Sekundentakt messe ich auch die Temperatur. Sie sehen schon manchmal, er macht ein bisschen was Komisches, das liegt mit an der Umrechnung. Die ganzen Chips sind alle nicht so sonderlich genau, also muss man ein bisschen mal gucken, also darauf verlassen würde ich mich nicht, was er angibt. Das ist ein besonderer. Das ist ein, ich weiß gar nicht, TMP36, das ist eins dieser Standardgeschichten. Aber wenn ich jetzt hier, der Mechanismus ist dasselbe, da gibt es verschiedene, wenn ich jetzt hier die Finger drauf tue, soll es dann irgendwann mal nach oben gehen. Vielleicht kriege ich auch eine gewischt und das war's mit mir. Ich bin ziemlich heiß hier mit 95 Grad, nein, also Sie sehen, es funktioniert. Aber so habe ich eine kleine, hier das ist SAML-Code, klar. Und aber hier habe ich mit wenigen Zeilen Code sozusagen meine erste Hausautomatisierung gemacht. Wie gesagt, der Weg zum Twitter-Feed ist dann auch nicht mehr weit, weil .NET bietet mir alles. Ja, und somit habe ich letztlich mit einfachem Weg mein erstes Projekt gemacht. Ich muss gar nicht viel können, sage ich mal. Ich muss ein bisschen elektrotechnische Grundlagen, aber da finden Sie im Internet so viel dazu, so viele Projekte. Da brauchen Sie eigentlich nur sozusagen malen nach Zahlen machen. Aber was für mich als Entwickler super ist, ich habe das .NET Framework, den ganzen Stack unten dran. Das heißt, ich poste das auf meine Website. So, ich habe jetzt 21 Grad, der Sommer kommt. Also Sie können hier machen, was Sie wollen und haben sozusagen keinen Umweg sozusagen aus Ihrer bisherigen Entwicklungsumgebung raus. Schauen wir uns, haben noch 5 Minuten. Sie bekommen das Beispiel von mir dann auch geliefert. Auch den Bauplan, das brauchen Sie, wie gesagt, der Aufbau hat hier 20 Euro, die Bauteile haben fast nichts gekostet, irgendwie 10 Euro. Der Code, den gibt es, den zeige ich Ihnen. Gehen wir nochmal auf das SPI-Beispiel zurück. Also wir müssen in den SPI, da gibt es halt sozusagen, welche Frequenz will ich haben? Wie initialisiere ich das? Wie gesagt, muss man aus dem Datenblatt ein bisschen rauslesen. Aber wenn man es mal falsch macht, ich meine, zur Not grillt man diesen Temperatursensor, kauft sich einen neuen. Das habe ich auch schon gemacht. Das tötet einen nicht. Was dann passiert, wenn der Timer tickt? Wo haben wir ihn? Da war er nicht. Genau. Was ich jetzt hier mache, ist sozusagen, ich gehe jetzt hier über Transfer Duplex. Ja, hole ich sozusagen hier mir mal meine Daten raus. Die sind in dem Read-Buffer drin. Die konvertieren auch nach dem Integer rüber. Und dann bekomme ich sozusagen die Spannung geliefert. Die muss ich nach einer Formel, die steht sozusagen dann im Datenblatt drin, muss ich umrechnen. Ja. 750 Millivolt sind 25 Grad Raumtemperatur. Ja, das sozusagen rechne ich dann nochmal schnell um und gebe es in meine Oberfläche aus. Wie gesagt, der ganze Code ist kein Hexenwerk. Also aus C-Sharp-Entwicklergründen so, ja, das habe ich vor 20 Jahren auch nach 3 Bier gemacht. Ist jetzt, sage ich mal, nicht sonderlich kompliziert. Wie gesagt, das Beispiel kommen Sie von mir, auch die Teilliste, wie auch immer. Kommen wir zum Abschluss. Musst du da ein bisschen schneller durch? Klein Technikproblemchen. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Ich mache das bloß schnell aus, weil sonst wird der eine oder andere noch blind. Ich hoffe, sie stirbt auch irgendwann, diese Lampe. Dann, wenn noch Fragen sind, ich bin den ganzen Tag heute hier, auch kommen Sie gern zu mir, schauen Sie, Sie finden mich überall in allem sozialen Kram und so. Sie können auch diese Lampe bei mir bestellen. Ansonsten schauen Sie auf meine Website www.bastelei.de, da gibt es jede Menge Roboter, Baugedöns und so weiter und so fort. Sage ich mal, alles, was ich so an Basteleien schon gemacht habe mit dem Raspberry. Und ich hatte es versprochen in meinem Tweet, wenn Sie jetzt nicht wissen, was soll ich mit dem Ganzen anfangen, ich denke immer, für den Arbeitsalltag hilft es nicht, aber es soll ein bisschen auflockern. Vielleicht kann man auch meine Anwendung tatsächlich so laufen lassen fürs Foyer oder so. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was mache ich mit meinem Wissen, ich gebe Ihnen einen Tipp. Weihnachten steht vor der Tür. Und nachdem ich nicht wusste, was schenke ich meiner Frau, habe ich letztes Jahr mich hingesetzt und mit meinen Kenntnissen habe ich sozusagen, Sie sehen es jetzt leider ganz schlecht, einen Adventskalender gebaut. Ich drücke hier auf eine Taste, der macht eine schöne LED-Beleuchtung. Unten fällt dann das Adventskalendergeschenk raus. es spielt auch noch irgendwie Last Christmas. Ich meine, und ja, Sie können sozusagen hier mit wenig Technik relativ viel lösen. Wie gesagt, was ich Ihnen damit auf den Weg geben will, lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Sie bekommen alles, was Sie brauchen, fast for free. Sie brauchen ein bisschen Hardware, aber ihr wisst, es tut. Und so können Sie, sage ich mal, auch das Argument, ich nenne es immer Woman Acceptance Faktor, zu Hause ein bisschen höher kriegen. Was machst du in der Arbeit die ganze Zeit? Und dann kann man irgendwas Cooles bauen und sagt, ja, ich mache nicht nur Schmarrn, ich kann damit auch wirklich mal irgendwas anbringen. Dankeschön.